Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Asozial, dem marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Kommentar zur Politik und zum ganzen Rest. Ich beschäftige mich heute, wie schon oft in den letzten Wochen und sicher auch noch oft in den kommenden Wochen und Monaten, mit den USA, aber nicht mit den Mueller-Hearings. Die waren erstaunlich langweilig und haben keiner Seite so richtig viel gebracht, sondern ich beschäftige mich mit einem anderen Thema, das in der letzten Woche Schlagzeilen machte, aber nur relativ kleine Schlagzeilen im Verhältnis zu den Hearings in den Komitees, im Justizkomitee und im Geheimdienstkomitee. Ich beschäftige mich mit dem sogenannten Budget Deal. Also mit der Vereinbarung, die zwischen Trump oder Trump-Vertretern, vor allem seinem Finanzminister und den Demokraten im Repräsentantenhaus getroffen wurden, um den Bundeshaushalt in den USA in den kommenden 2 Jahren abzusichern oder zu beschließen. So richtig beschlossen ist er noch nicht. Es ist letztlich nur eine Formalität, die beschlossen wurde, dass die Verschuldung weitergehen kann, dazu komme ich gleich. Also damit werde ich mich beschäftigen. Und zum Schluss noch ein paar Worte zur Squad sagen. Zu den 4 demokratischen Abgeordneten, von denen Trump will, dass sie das Land verlassen, wenigstens zeitweise, und in ihre Heimatländer zurückgehen, in denen sie entweder geboren wurden oder aus denen wenigstens ihre Eltern stammen. Amerikanische Staatsbürger sind, Staatsbürgerinnen sind sie logischerweise alle. Ich werde einen Grund nennen, neben vielen anderen Gründen, die ich nur kurz anreißen werde, warum das eine ganz schlechte Idee ist, dass die Damen in ihre Heimatländer zurückgehen und dort, wie Trump sagte, helfen. Also das heißt ja offensichtlich dort Politik machen. Darauf werde ich zum Schluss eingehen. Vorher jedoch zu dem Haushaltsdeal, zu der Vereinbarung, die getroffen wurde und die letztlich mit einer relativ klaren Mehrheit im Repräsentantenhaus beschlossen wurde. Und zwar mit einer demokratischen Mehrheit. Von den Republikanern war eine Mehrheit dagegen. Das ist ganz interessant. Die unterstützen ja dann sonst doch meistens ihren Präsidenten. Aber es gibt noch so ein paar Abgeordnete, denen zumindest teilweise und in entscheidenden Phasen an halbwegs finanzieller, fiskalischer Vernunft gelegen ist. Und dieser Deal ist natürlich das Gegenteil davon. Er ist eine Fortsetzung der Verschuldungspolitik, eine Fortsetzung der Politik der immer stärker steigenden Ausgaben, die Republikaner ursprünglich eigentlich kritisiert haben. Nun kann man sagen, naja, Trump tut das nur, um an der Macht zu bleiben. Ja, alle tun das nur, um an der Macht zu bleiben. Und alle ignorieren die Langzeitfolgen. Und damit sind wir beim Punkt. Die amerikanische Haushaltspolitik, die Bundeshaushaltspolitik, die man trennen muss von der Einzelstaaten, hat über die letzten Jahrzehnte ein immer größeres Maß an Unverantwortlichkeit, man kann geradezu sagen, an Wahnsinn angenommen. Und inzwischen ist es aber wieder so ein bisschen Common Sense geworden, dass man einfach so viel Geld ausgibt, wie man will, und irgendwann wird man schon mal zurückzahlen. Das hängt auch mit den niedrigen Zinsen zusammen. Da werde ich zum Schluss auch nochmal drauf kommen, auf den Umgang mit der Fed und mit der Zinspolitik dort und mit ein paar anderen Politiken, die die Fed macht. Doch jetzt erstmal zum Kern. Auf den ersten Blick klingen in heutiger Logik die Zahlen gar nicht so schlimm. Wenn man das Budget und dieses Debt Ceiling, das Dach, die Obergrenze für die Verschuldung nicht erhöht hätte, wie man es jetzt erhöht hat, wäre in 10 Jahren nach jetzigen Schätzungen das die Gesamtverschuldung der USA ungefähr 92% des GDP gewesen, so sind es 97%. Klingt ja gar nicht so dramatisch. Doch wenn man sich das mal überlegt, braucht ein Land, wo knapp 100% die Verschuldung dann beträgt, könnte oder müsste ein komplettes Jahr produzieren, ohne dass irgendjemand irgendein Einkommen hat, um diese Schulden zurückzuzahlen. Man kann sagen, es gibt Länder in Europa, wo das schlimmer ist. Das stimmt, aber es ist schlimm genug. Und es wirft das Licht auf einige sehr interessante Tendenzen in der amerikanischen Politik. Immer noch aufgrund vieler verschiedener Faktoren sind die USA das oder eines der Heimatländer der Freiheit und der Marktwirtschaft. Aber in den letzten 70, 80 Jahren haben sich auch bedenklich viele negative Tendenzen angehäuft. Und ich spreche heute nur über Haushalt und Geld ausgeben. Nicht ganz umsonst ist ja auch die Public-Choice-Schule und die Idee, staatliches Handeln ökonomisch zu untersuchen und Staatsausgaben, Staatstätigkeiten ökonomisch zu untersuchen und dabei davon auszugehen, dass die Politiker eben nicht dem Gemeinwohl und schon gar nicht dem zukünftigen Wohl der Menschen dienen, sondern ihrem eigenen Wohl. Nicht nur die Politiker übrigens, sondern auch die Beamten und alle, die davon leben. Ist also diese Schule in den USA durch Buchanan, Tullock und andere entstanden. Das ist ein Zeichen der politischen Veränderung, die die Vereinigten Staaten in den letzten Jahrzehnten, irgendwann wird es mal ein Jahrhundert sein, erlebt haben. Vieles begann 1935 mit dem Social Security Act. Das war in gewisser Weise Teil des New Deals, einer Politik, die bis heute gefeiert wird und auf die man sich immer noch positiv beziehen kann, die aber langfristig extrem viel Unheil angerichtet hat und kurzfristig nichts gebracht hat. Sie hat nach einer weit verbreiteten, wenn auch nicht in der Mehrheit verbreiteten These sogar die Erholung nach der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er verzögert. Aber sie ist bis heute sehr populär. Damals waren die Leistungen des sogenannten Mandatory Spending im amerikanischen Staatshaushalt, also der verpflichtenden Zahlungen, sehr gering, unter 5% des gesamten Haushaltes. Und damit kommen wir zu einer kurzen Erklärung des wichtigsten Problems dabei, beim USA-Haushalt, beim USA-Bundeshaushalt. Und das wurde jetzt mal wieder ganz offensichtlich. Der Bundeshaushalt, den kann man grob in zwei Kategorien trennen. Mandatory Spending und Discretionary Spending. Beide unterliegen den Gesetzen der politischen Ökonomie, aber beide bedeuten etwas vollkommen anderes. Discretionary Spending ist das, was jedes Jahr aufs Neue beschlossen werden muss. Also Ausgaben, die zum Beispiel für die Verteidigung, für den Bau von Infrastruktur, für viele andere Programme, auch für den Bau einer Mauer im Übrigen, kann man ja auch als Infrastruktur bezeichnen, wenn man will, für viele andere Dinge jedes Jahr aufs Neue beschlossen werden müssen. Jedes Jahr beschließt der Kongress das aufs Neue. Früher bestand fast der ganze Bundeshaushalt aus so etwas. Also jedes Jahr musste der Präsident mit den Projekten, die er so hatte, zu den Abgeordneten gehen und um Zustimmung bitten. Das betrifft im Übrigen auch Kriege, es betrifft Raumfahrt, es betrifft vieles andere. Forschung. Es wird immer wieder aufs Neue bezahlt oder nicht bezahlt. Dann seit 1935 über verschiedene Etappen wurde ein anderer Teil immer wichtiger, das sogenannte Mandatory Spending, das, die verpflichtenden Ausgaben. Verpflichtende Ausgaben sind Ausgaben, die bestimmten Menschen, das ist der größere Teil, aber auch Firmen, zum Beispiel landwirtschaftlichen Firmen, anderen Firmen, Zuckerfirmen zum Beispiel und sonst irgendwas, vom Staat aufgrund von bestimmten Ansprüchen, die in einem langfristig wirksamen Gesetz niedergelegt sind, gewährt werden. Also zum Beispiel, ab einem bestimmten Alter gibt es für bestimmte Bevölkerungsgruppen kostenlose medizinische Leistungen. Natürlich nicht kostenlose, sondern nur für die, die sie beziehen, kostenlose Leistungen. Die Steuerzahler als Ganzes bezahlen das schon. Das sind mandatory. Diese Ausgaben sind mandatory. Oder man nennt sie auch Entitlements. Die Logik hier ist, dass man über die Höhe vorab, die kann man abschätzen, muss man auch abschätzen, aber die kann man nicht vorher beschließen. Man kann nicht sagen, wir geben für Medicare, großes Gesundheitsprogramm, jetzt 100 Milliarden aus in diesem Jahr und nicht mehr. Weil ein Gesetz festlegt, wer das alles kriegt und welche Leistungen. Und dann kann man das hinterher sehen, wie viele was bekommen haben und was das gekostet hat. Wie gesagt, man kann es abschätzen, man hat aber keinen Einfluss darauf. Also die Politik hat keinen Einfluss darauf. Und im Laufe der Jahrzehnte ist der Anteil dieses Mandatory Spending auf deutlich über 60% gewachsen. Und jetzt wird es wieder politökonomisch interessant. Um also dort die Ausgaben überhaupt nur zu kontrollieren oder einzufrieren, müssen Gesetze geändert werden. Muss gesagt werden, Bevölkerungsgruppe A hat jetzt nicht mehr das Recht, Zahlung X zu erhalten. Oder Unternehmensgruppe B hat auch nicht mehr das Recht, diese Zahlungen zu erhalten. Oder die Zahlungen werden zum Beispiel niedriger. Das ist deutlich schwerer, als im jährlichen Haushaltsprozess mal irgendetwas kurz zu streichen. Oder mal irgendwo zumindest die Steigerung ein bisschen unter Kontrolle zu behalten. Und das sind 60% des Haushaltes. Und da traut sich in den Vereinigten Staaten niemand ran. Und warum nicht? Weil hier die Gruppen, die etwas verlieren, relativ klar definiert sind. Es wird immer einen Aufschrei geben von den Lobbyisten dieser Gruppen. Seien es die Gewerkschaften, seien es bestimmte Unternehmensgruppen oder seien es die, die dann eintreten öffentlich für diejenigen, die zum Beispiel kostenlose Gesundheitsversorgung bekommen, die irgendwelche Zuschüsse bekommen und sonst irgendwas. Ich habe an dieser Stelle schon manchmal erklärt, dass es letztlich sogar noch komplizierter ist, weil wir in den USA, wie auch hier, uns in einer so reichen Welt befinden, in einer so reichen Umgebung, dass wohlhabende Menschen, um sich selber dabei wohlzufühlen und denken zu können, sie tun etwas für die Armen, vollkommen absurde Regelungen wie Mindestlohn oder so etwas oder Mietendeckel unterstützen. Und die verlieren selber vielleicht noch dabei, dass die Armen verlieren, ist sowieso klar. Aber sie können es sich leisten, ökonomische Analphabeten zu sein. Das ist eines der grundlegenden Probleme, in denen die USA und wir leben. Man denkt immer, in den USA ist es noch nicht ganz so schlimm, vielleicht oder hoffentlich stimmt das auch, aber es ist schon schlimm genug. Also 60% würden erfordern, dass man an diese Gesetze geht, die langfristig die Systeme erhalten. An das Mandatory Spending, die Medicare, Medicaid, Social Security und so weiter erhalten. Das ist schwer. Im anderen Bereich, deutlich unter 40% des Haushaltes, dort haben wir die Ausgaben, über die noch diskutiert werden kann. Da haben wir den großen Block der Verteidigung, die etwas mehr als die Hälfte, ein ganz Stück mehr als die Hälfte ausmacht. Und der Kompromiss war nun, die Steigerung des Verteidigungshaushaltes etwas zu begrenzen, ist immer noch eine Steigerung da, und dafür gleichzeitig die vorgesehene, von Trump vorgesehenen Kürzungen der ganzen anderen Ausgaben. Das sind auch so Sozialausgaben zum Beispiel, verschiedene andere Ausgaben, Bildungsausgaben, die vom Bund finanziert werden, aber eben nicht mandatory sind, nicht Pflichtausgaben sind. Die Kürzungen dort also ein bisschen kleiner zu machen. Das ist der Deal, der dann dabei rausgekommen ist. Es geht beim Verteidigungshaushalt zwischen den Unterschied zwischen, ich glaube, 712 und 718 Milliarden. Das ist eine Menge Geld. Und bei den anderen sind es natürlich auch überall gewaltige Summen. Aber ich will gar nicht auf die einzelnen Summen und auf die Sinnhaftigkeit dieser Ausgaben so sehr eingehen, sondern ich will auf die Logik eingehen, die dahinter ist. Es haben sich jetzt beide Parteien, also oder sagen wir mal Trump und die Demokraten, gemeinsam auf Kosten der zukünftigen Generationen Ruhe verschafft. In der Hoffnung, das Geld wird schon irgendwann wieder reinkommen. Und wenn nicht, dann drucken wir welches. Dieser Deal ist ein hervorragendes Beispiel von wirklich geradezu hemmungsloser etatistischer Bereicherung. Nicht, dass die Leute sich selber bereichern, aber sie geben das Geld der Steuerzahler aus, um die Steuerzahler zu kaufen und bestimmte Gruppen zu kaufen. Sie haben dafür zwei Wege. Kurzfristig, Discretionary Spending, können Sie denen was zuwerfen, wo es sich gerade lohnt. Trump hat argumentiert, wir mussten das unterschreiben, oder es ist eine gute Sache, und die Republikaner aufgefordert, das auch dafür zu stimmen, weil es ist gut fürs Militär und es ist gut für die Veteranen. Es gab dann auch so eine Debatte um die Finanzierung der Veteranen, also der Kriegsveteranen, der Veterans, die übrigens schon sehr viel, sehr stark auch im Mandatory Spending drin sind. Das darf man nicht vergessen. Gut. Die Demokraten haben gesagt, nur so konnten wir den Familien helfen und so und so. Die Idee, dass man vielleicht Ausgaben und Einnahmen in Einklang bringen könnte oder sollte, kommt überhaupt niemandem. Nach Schätzungen des Kongresses selbst, also dort des Haushaltsbüros, Budget Office, wären 2040 fast 8% des gesamten Bruttosozialproduktes der USA. Natürlich sind die Schätzungen mit Unsicherheiten behaftet, aber die Größenordnung ist schon interessant. Nicht des Budgets, sondern des Bruttosozialproduktes nur für Zinszahlungen draufgehen. Die Programme des Entitlement, des Mandatory Spending, werden jedes der größere, Social Security und die Gesundheitsprogramme Medicare, Medicaid, werden jedes einzelne größer sein als der gesamte Raum prozentual, den heute das Discretionary Spending hat. Das sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Spielraum schrumpft immer weiter. Bei gleicher Steuerlast gerechnet. Übrigens, und das ist auch, sollte man auch nicht vergessen, sind auch die Steuereinnahmenverluste, die natürlich logisch waren nach der Steuerreform von Trump. Und ich unterstütze diese Steuerreform, das war ganz überwiegend was sehr Vernünftiges, was er gemacht hat, aber es war eben nur eine Seite der Medaille, sind eben nicht durch Cuts wieder reingeholt worden. Es sind ungefähr 150 Milliarden und es sind nur ungefähr 70 Milliarden reingeholt worden. Und all das hat langfristige Auswirkungen. Also die Cuts, die da beschlossen wurden jetzt, die kommen gar nicht in den kommenden zwei Jahren zur Geltung, die meisten, sondern am Ende der nächsten Dekade. Wie ein Kommentator so schön schrieb, am Ende der nächsten Dekade, also nie. Und das zeigt, dass hier Trump seine Leute, seine engere Umgebung und die Demokraten ganz eng beieinander sind. Sie glauben, Politik ist ein Spiel, die Menschen mit irgendetwas zu versorgen und zu kaufen, ihre Zustimmung zu kaufen. Das müssen nicht mal direkte Zahlungen sein. Aber möglichst sie nicht wissen zu lassen, dass sie dafür selber bezahlen und dass sie das Geld eigentlich selber viel besser ausgeben könnten. Und da sind sich Trump, viele Republikaner inzwischen auch und fast alle Demokraten inzwischen einig. Das sollte man nicht vergessen, wenn man das bewertet. Er spielt das Spiel besser zurzeit, aber es ist das gleiche Spiel. Es ist das Spiel, hemmungslos Geld auszugeben und hemmungslos staatliche Institutionen damit zu beschäftigen, Wählerstimmen, Wählergruppen zu kaufen und auf Kosten künftiger Generationen die ganze Wirtschaftsordnung zu zerrütten, sagen wir es mal vorsichtig. In dieses Bild passt auch rein, was Trump immer wieder und natürlich mit prominenter Unterstützung der Demokraten, die sehen das genauso, muss sich niemand denken, dass sich da was ändern würde, wenn die Demokratenpräsident eine Demokratin oder ein Demokrat Präsident werden würde, und wieder versuchen, auf die Zentralbank, auf die Fed einzuwirken. Sie sollen doch mal schnell die Steuern senken, damit wenigstens noch ein bisschen Wachstum kommt, noch ein bisschen, es noch ein bisschen weitergeht, dieses Leben auf Pump und ein Wirtschaftsleben, was Blasen ungeahnten Ausmaßes immer wieder erzeugt und sagen, es sind gar keine Blasen da, wir haben nicht mal genug Inflation. So ein Quatsch. Es fließt woanders hin, das Geld. Aber wenn wir glauben, dass wenn wir immer mehr Geld in das System pumpen und zu immer geringeren Zinsen Geld verleihen, dass das keine wirtschaftlichen Auswirkungen hat, das ist Voodoo-Ökonomie, das ist wirklich irrational. Und es wird nicht besser dadurch, dass Trump das offensichtlich auch glaubt. Gut, aber das ist ein Thema, was heute nicht so stark bei mir im Mittelpunkt stehen soll. Ich habe gerade gesagt, Trump ist sich da mit den Demokraten einig. Wer nun was bezahlt, ist egal. Sie wollen alle Ruhe bis zur nächsten Wahl. Sie wollen nicht wieder so eine fürchterliche Erfahrung, aus ihrer Sicht fürchterliche Erfahrung, wie dass dann Teile der Verwaltung geschlossen werden müssen. Sequestration nennt man das dann. Wenn es nämlich keinen Haushaltsbeschluss gibt, dann wird das Discretionary Spending abgeschnitten an bestimmten Punkten. Dann können bestimmte Sachen nicht mehr gemacht werden. Das ist letztlich das einzige Druckmittel, was da ist, was die Abgeordneten hätten, was sie aber ungern nutzen, schon gar nicht im Wahljahr. Und leider sind die Republikaner, die es mal genutzt haben, inzwischen auch zahnlos geworden und konnten sich auch innerhalb der Partei nicht durchsetzen. Immerhin haben sie jetzt wenigstens dagegen gestimmt. Doch jetzt noch zum anderen Thema, was aber auch ganz gut dazu passt zum Schluss. Wir hatten in den letzten beiden Wochen war es so eine Auseinandersetzung, dass Präsident Trump vier Abgeordnete, von denen drei in den USA geboren wurden, aber Wurzeln über ihre Eltern in anderen Ländern haben, und eine, die sehr jung in die USA eingewandert ist, also tatsächlich im Ausland geboren wurde, kritisiert hat und ihnen gesagt hat, sie sollen wieder nach Hause gehen. Das ist aus meiner Sicht zu Recht kritisiert worden. Es verstößt gegen die amerikanische Verfassung. Es ist unsinnig. Und es ist auch eine Beleidigung dieser gewählten Abgeordneten. Doch umgekehrt lohnt es natürlich, sich anzugucken, was diese Abgeordneten tatsächlich wollen. Sie sollen da das wird auch meine Schlussfolgerung gleich sein in ein paar Minuten, sollen da um Himmels Willen im Repräsentantenhaus bleiben. Aus zwei Gründen und auch in den USA bleiben. Aus zwei Gründen. Erstens ist es gut, wenn auch öffentlich klar wird, was für absurde ökonomische Vorstellungen vertreten werden, was für sozialistische Ideen dort vertreten werden, vor allem im wirtschaftlichen Bereich. Und dass das vielleicht nicht Mainstream bei den Demokraten ist, aber immer stärker unter immer mehr Leuten populär wird. Und deshalb ist es gut, dass die das auch sagen und dass man das wenigstens sieht. Doch etwas anderes finde ich noch sehr viel spannender. Trumps Idee war offensichtlich, geht mal zurück. Er hat dann später gesagt, sie sollen sogar nur zeitweilig zurückgehen und helft den Ländern, aus denen ihr kommt, dass es denen dann besser geht. Tja, das möchten wir den Ländern doch nun wirklich nicht zumuten. Das ist ja, kann ja schlimmer sein als der Einsatz von Bomben, wenn man Sozialistinnen und Sozialisten auf die Politik von Ländern zugreifen lässt, wenn man die auf die loslässt. Die Ideen, die die haben, ich nenne mal nur einen hier kurz. Also, eine vom Bundesstaat, vom Zentralstaat garantierte Arbeitsgarantie zu einem bestimmten Lohn, 15 Dollar sagen sie. Also jeder, der keinen Job hat, soll eine Arbeit kriegen für 15 Dollar. Vom Staat garantiert durch Agenturen. Damit ruiniert man jedes Land. Die USA ruiniert man damit langfristig auch. Die können es aber aufgrund ihrer Produktivität und des Reichtums, der ohne solche Experimente angehäuft wurde, in vieler verschiedener Hinsicht, nicht nur materiell, aber auch materiell, infrastrukturell, im Reichtum der einzelnen Menschen, die können das noch ab. Andere Länder können das nicht ab, die noch ärmer sind. Die werden nur noch viel, viel ärmer. Die werden nur noch sowas wie Venezuela. Diese sozialistischen Ideen, die sie haben, oder auch gerade ein Green New Deal. Darum komme ich, sagte ich zu Anfang, nochmal zum New Deal zurück. Eine Politik, die auch denkt, durch staatliche Wirtschaftssteuerung und vor allem durch staatliche Investitionen, die ja eben gerade keine Investitionen sind, weil es nicht um den Gewinn geht, sondern um den kurzfristigen Nutzen für diejenigen, die diese Politiken vertreten und mit ihnen identifiziert werden. Mit solcher Politik kann man jedes Land ruinieren. Und drum sollen die USA, wie übrigens auch alle Länder, solche Leute bitte bei sich behalten. Von den Allgemeinen, die sowas wollen. Und ich wünsche keinem Land, dass Politiker, die so denken, wie die Squad, wie die vier Damen, in ihren Ländern an die Macht kommen. Denn das wird die Länder ökonomisch ruinieren. Und die sind alle, aus denen die kommen, in einem relativ schlechten ökonomischen Zustand. Deshalb finde ich das geradezu eine Unverschämtheit von Präsident Trump, die dorthin schicken zu wollen. Sie werden nicht gehen, ist alles utopisch, alles unsinnig. Ich will auch zum Schluss nochmal sagen, natürlich ist es eine ziemliche Unverschämtheit und auch ein interessanter Umgang mit der amerikanischen Verfassung und mit dem amerikanischen Wahlrecht, denen nahezulegen, dorthin zu gehen. Und es ist auch nur eine Form, relativ billig Pro-Stimmung zu generieren. Ich bin insgesamt hin und her gerissen, wenn ich die amerikanische Politik sehe. Trump ist kein Anker der Freiheit. Er ist ein Etatist. Er ist noch vieles andere. Er hat ein paar vernünftige Sachen gemacht mit der Steuerreform. Man kann noch ein paar Argumente für seine Handelspolitik finden, zumindest für einzelne Teile. Aber was er jetzt mit diesem Deal gemacht hat, zeigt nur, dass es ihn um die Zukunft des Finanzsystems, der Wirtschaft und vor allem des Wohlstandes der Amerikaner nicht geht, sondern nur um kurzfristige politische Unterstützung. Dass er also ein Politiker reinsten Wassers ist. Ja, bloß das Verrückte ist ja, die ihn da weghaben wollen, die Demokraten, die sind, was das betrifft, mindestens gleichwertig sogar noch und sogar noch schlimmer. Das lässt mich etwas ratlos zurück. Wir werden weiter die Vereinigten Staaten von Amerika beobachten. Ein Land, was ich immer noch sehr faszinierend und auch anziehend finde. Doch heute wollte ich mal zeigen, dass die Politik dort auch zutiefst etatistisch durchdrungen, man könnte sagen, verseucht ist. Und dass Trump und die Demokraten sehr viel gemeinsam haben. Und dass das ein taktischer Erfolg war, für ihn, vielleicht auch einer für die Demokraten, wird man sehen, wer sich da schlauer anstellt. Ich glaube, es war ja ein Erfolg für ihn, aber egal. Das sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine zutiefst langfristig falsche Politik ist und dass er sich so sehr nah an den Sozialisten bewegt, die er doch so gern kritisiert. Es macht aber diese Sozialistinnen und Sozialisten, muss man in diesem Fall ganz genau sagen, auch nicht besser. Und das sollte man auch nicht vergessen. Und die Sozialistinnen in andere Länder zu schicken, ist für die Länder gefährlich und auch gegenüber diesen Ländern eine Unverschämtheit. Gut, dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und freue mich auf auch wieder wie immer über kritische Kommentare, natürlich auch über positive Kommentare, über Likes, über Shares, über alles. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder und tschüss.
Sie hörten die Sendung Asozial, den marktradikalen Kommentar zur Politik und dem ganzen Rest von und mit Sascha Tamm. Für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Selbstbestimmung ist die Essenz der Freiheit, nicht Mitbestimmung.